Für ihn ist der Künstler auch bloß ein Betrachter. Roland Barthes sagt das jetzt, bis ich hier hinkomme. Es gibt keine Priorität, keine technische Priorität. Es gibt sozusagen keine Möglichkeit der Manipulation letztendlich. Es gibt überhaupt keine sozusagen keine Herrschaft des Technischen über die Betrachtung. Der Künstler sozusagen kann nichts mehr tun, als der Betrachter sehen kann. Ja, das ist der Punkt. Ja. Das heißt, wenn das Ziel eines Künstlers, das ist sozusagen die Grund Philosopheme, die ganze französische Philosophie der 60er, 70er. Man kann einem nicht mehr zeigen, als er sehen kann. Oder man kann einem nicht mehr sagen, als er hören kann. In diesem Sinne ist der Betrachter, ist der Konsument, ja, ist der Leser, die sind wichtiger als der Autor. Der Autor im Grunde kann nur etwas sagen von dem allem, was der Leser unter Umständen lesen kann. Ja. Und ein Regisseur kann etwas zeigen, ja, irgendwo im Horizont all dessen, was gesehen werden kann. Das heißt, der Leser und der Betrachter haben eine absolute Herrschaftsposition. Der Autor ist nur gut, wenn er gewisse Haltung übernimmt. Und wenn man also aus dieser Perspektive sieht, dann ist die Einheit, eine filmische Einheit, ist eben wiederum ein Film. Das ist eine zentrale Position, ja, für Deleuze. Das heißt, der Film zerfällt nicht in die Einheiten, die in sich selbst nicht Filme wären. Diese Entwicklung beginnt schon bei Metz, bei der ersten Phase des französischen Filmstrukturalismus. Und so kann man sagen, dass man den Film nicht anders analysieren kann, als durch den anderen Film. Oder die Auf- oder die Zerteilung in andere Filme. In diesem Sinne ist das elementare Bild eine filmische Sequenz. Man kann sozusagen noch elementarer als eine filmische Sequenz nicht werden. Und diese filmische Sequenz kann, wie gesagt, zweierlei funktionieren. Entweder ist es eine Satzsequenz mit Subjekt, Objekt und Physikant. Dann ist es Aktionsbild. Oder es ist ein Affektbild, das heißt im Grunde nichts anderes als, sagen wir, Subjekt mit Prädikat. Ja, so, er ist traurig, ja, so ungefähr. Also es wird er gezeigt und es wird gezeigt, dass er traurig ist. Ja. Und dann das nächste Bild, er tut was. Ja. Dann ist es. Und dann kommen wir zum mentalen Bild und das ist sozusagen der Übergang. Ja. Und zwar der Übergang ist auch als Übergang gestartet, das heißt, es handelt sich um ein Kapitel, beginnt am Ende des ersten Bandes und endet am Anfang des zweiten Bandes. So, was ist das mentale Bild? Ich sage zunächst einmal, das ist unverständlich. Also es ist auf weiten Strecken unverständlich, was Deleuze zum Beispiel schreibt, aber irgendwann beginnt es verständlich zu sein und ich versuche das schnell nachzuvollziehen, nämlich er sagt Folgendes, er sagt, dass im Grunde er sagt, dass dieses mentale Bild sich ankündigt mit Hitchcock, wobei Hitchcock sozusagen das nicht zum Ende gedacht hat. Und zwar sagt er Folgendes, dass bei Hitchcock gibt es einige, immer wieder in jedem Film, ja, einige Elemente, es könnte Vögel sein, einige Elemente, die plötzlich zunächst einmal übersehen werden und dann plötzlich eine große Bedeutung haben. Das heißt, wenn man zum Beispiel sieht, dass jemand fährt, ja, durch, ich weiß nicht was, durch eine Landschaft und merkt irgendwelche Vögel, man übersieht sie, diese Vögel zunächst einmal. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht, ja, weil der Film sowieso Vögel heißt auch, okay. Also du lässt zumindest geht davon aus, dass man sie übersieht, aber irgendwann merkt man, dass sozusagen das, was man übersehen hat, das ist sozusagen das Zentrale, das alles Entscheidende. Und es ist eben dieses mentale Bild zunächst einmal. Das mentale Bild ist, wie er sagt, ein Relationsbild. Relationsbild in dem Sinne, dass irgendwann alles in einer Relation zu diesem Bild gestellt wird. Ja, also in allen Filmen von Hitchcock versucht er zu zeigen, es gibt zwar immer ein Bild, wie die Vögel in dem Falle, oder Vertigo, ja, das ist auch sehr einfach nachzuvollziehen für andere. Es gibt eine Figur oder ein Bild und irgendwann werden alle anderen Bilder oder alle anderen Ereignisse, alle anderen Aktionen in Bezug zu diesem Bild gestellt und so entsteht ein Zusammenhang der Relation und Interpretation und dieser Zusammenhang hält den ganzen Bild, sozusagen trägt den ganzen Film. Das ist sicherlich typisch für das Krimi generell, ja, für einen Krimi-Film oder ein Krimi-Narrativ, dass es irgendwelche Schlüssel gibt, ja, das ist nicht wahr, bei Sherlock Holmes auch Geschichten befahren und so weiter, dass es gewisse, oder Edgar Poe, ja, dass es gewisse Zeichen gibt, gewisse Bilder gibt, die plötzlich alles um sich herum organisieren und ein System, deduktives System, ein deduktives System aufbauen, oder suggerieren, dass sozusagen, dass sich ankündigt durch dieses Zeichen, durch dieses Bild. Nun, wenn man dieses Schema nimmt, dieses Schema einer Kriminalstory, und vor allem so ausgearbeitet, ja, wie das Edgar Poe gemacht hat, oder wie Sherlock Holmes Stories oder eben Hitchcock, dann ist die Sache immer noch relativ bleibt ambivalent, weil sicherlich diese Schlüssel, ja, sozusagen, dieses mentale Bild ist zwar ein mentales Bild, das heißt sozusagen, das ist etwas, was nur auf der Ebene der Reflexion zum Beispiel einem Detektiv die Möglichkeit gibt, sozusagen das Narrativ zu entschlüsseln, zu interpretieren. Aber auch dieses mentale Bild ist integriert in die Geschichte, ist integriert in das Aktionsbild, ist integriert in die Handlung und in ein System der Affekte. In diesem Sinne kann man sagen, dass dieses mentale Bild sich zwar ankündigt in dieser Form, trotzdem aber bleibt angebunden in traditionelle Struktur der Affekt- und Aktionsbilder. Und dann fragt sich Deleuze, ob es möglich wäre, sozusagen dieses Verhältnis zu ändern und das mentale Bild aus dieser Gefangenschaft, ja, ich war, und Unterordnung herauszulösen und als solches zu zeigen. Und er meint, es ist durchaus möglich und auch vielfach geschehen, allerdings nicht im amerikanischen Film. Und zunächst einmal ist seine Erklärung ist sozusagen eine strukturell eine politische, besteht darin, dass Amerika ein imperialistisches Land ist und sie gehört im Zweiten Weltkrieg. Und in diesem Sinne denkt sozusagen geschichtlich, ja, sozusagen im Sinne einer Aktion, ja, im Sinne einer Aktion, die die Geschichte erzählt und dominiert. Also Erzählungsweise des amerikanischen Kinos ist aus politischen Gründen immer traditionelle Narrativ und muss traditionelle Narrativ sein. Ja, da sozusagen die Vereinigten Staaten die Geschichte beherrschen, und das, also als reale Geschichte, und sie real beherrschen, erzählen sie ja auch und können sozusagen davon nicht abgebracht werden. Auf der anderen Seite und damit verbunden ist die Struktur des Klischees, und das ist sozusagen der zentrale Punkt für Deleuze an dieser Stelle. Er sagt, dass alle Kinderbilder sind zu Klischees geworden. Und vor allem in Amerika. Alle Aktionsbilder, alle Affektbilder. Und das Einzige, was die amerikanische Kultur kann, ist mit diesen Klischees zu spielen und sie sozusagen zu Bewusstsein zu bringen, sie zu ironisieren und sie noch einmal mit einem gewissen Augenzwinkern zu demonstrieren. Und er diagnostiziert diese Tendenz schon im amerikanischen China der 50er, 60er Jahre. Diese sozusagen Veränderung des Blicks auf das Aktionskino im Sinne des Spiels mit den Klischees. Bis sind wir Sherman und Tarantino und so weiter, können wir tatsächlich sagen, dass der amerikanische Kino das einfach tatsächlich tut. Ja, ich war Kino und Vortrag, was auch immer. Das heißt, die amerikanische Kultur tatsächlich geht diesen Weg und spielt mit den Klischees und macht sie bewusst und ironisiert sie. Warum sie das tut und was der Sinn ist der ganzen Geschichte, erklärt Deleuze folgendermaßen. Er sagt, dass der Mensch, der sich authentisch fühlt, sozusagen kann man so sagen, authentisch fühlt, lebt gleichzeitig in der Welt des Klischees. Er lebt im Grunde im Elend, im Mülleimer sozusagen die Klischees. Und das ist für ihn unerträglich. Das ist das Unerträgliche schlechthin. Und um sich sozusagen von dieser Unerträglichkeit zu retten, versteht man sich selbst als eine Ansammlung der Klischees. Man gleicht sich selbst sozusagen der Außenwelt an und sozusagen sieht seine eigene Innenwelt parallel oder analog zur Außenwelt. Das heißt, der moderne Mensch oder der postmoderne Mensch, wie auch immer, rettet sich aus dem Elend des Lebens, aber dann sozusagen wieder glücklich wird als Klischee unter anderen Klischees sozusagen. Und man kann sozusagen sich nur retten, wenn man selbst zum Klischee wird. Auch wenn, wenn man das tut, Deleuze will doch nicht die Möglichkeit völlig verlieren, doch ein nicht klischeehaftes Bild zu sehen. Also er fragt sich also, wie ist das Bild möglich, also das authentische Bild möglich, das sozusagen das Klischee übersteigt und nicht klischeehaft wird und sozusagen uns eine Möglichkeit jenseits des Klischees öffnet, aber auch eine Möglichkeit jenseits des postmodernen Spiels mit dem Klischee. Ob sozusagen eine Alternative möglich ist. Und er meint, die ist möglich und sie wurde zunächst einmal im italienischen Neorealismus angewendet. Und zwar deswegen, weil Italien den Krieg verloren hat und sozusagen die Zentralität, die Geschichte verloren hat. Und er meinte, das sollte eigentlich Frankreich sein. Aber Frankreich wurde durch de Gaulle um ihre Niederlage betrogen, sozusagen. De Gaulle hat Franzosen als Sieger dargestellt und sozusagen ihre Kultur dadurch kaputt gemacht. Die Italiener aber, die sozusagen keine Illusionen hatten hinsichtlich ihrer Rolle, und das war auch nicht die heroische Rolle sozusagen, oder ekstatische Rolle sozusagen der Deutschen im Zweiten Weltkrieg, sondern das war sozusagen einfach eine schlechte Rolle. Ja? Das heißt, alles ist zerfallen, Faschismus ist zerfallen, Widerstand ist auch zerfallen, der Staat ist zerfallen und neue Stadt ist auch zerfallen. Das heißt, es war eine Situation der Dezentralisierung, Dispersion und Zerfall von allen Werten. Und er meint, dass eben Rossellini, das ist jetzt generell die deutsche Meinung, die eigentlich war, oder war die, vor kurzem die deutsche Meinung, dass Rossellini das am besten dargestellt hat in seinen Filmen. Wobei, was Deleuze sicherlich übersieht, das sind die ganze faschistischen Filme von Rossellini. Ich glaube, sie werden bis jetzt nicht so besonders oft gezeigt, aber es spricht über Roma Città Aperta als sozusagen Anfang des neuen Filmes in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war, glaube ich, schon 1946 gemacht, allerdings 1945, ich glaube, ein halbes Jahr von vor diesem Film hat Rossellini immer noch einen wunderbaren Film gemacht über einen Dichter, der erst, der immer sozusagen im Zweifel war, ob er Faschist sein sollte oder nicht. Und, er hatte einen Freund, der war ein wahrer Faschist und so idealistisch denkender Mensch, aber dieser Dichter war so ein bisschen dekadent und in sich gespalten und dann irgendwo wurde geschickt an den russischen Front und wenn er die Russen gesehen hat, hat er sofort verstanden, wo sein sozusagen seine wahre Heimat ist. Und der Film endet, dass er mit einem sehr jüdischen, von einem sehr jüdisch aussehenden Kommissar und so mit großen Rotstern, ja, ich glaube, Rotstern, erschossen wird und Sackstern wie bei Duce. Also Rossellini war sehr gut vorbereitet zu antifaschistischen Wende, die er ungefähr sozusagen in einer Woche Erfahrung hat. Und er leitete eigentlich früher diesen Kinderinstitut von Mussolini, wo alle italienische Filmemacher dabei waren. Also das war sozusagen sein persönliches Filminstitut, das von seinem Sohn geleitet wurde. Und Rossellini war sozusagen künstlerischer Leiter, aber alle anderen waren Visconti, Fellini, De Sica und so weiter. Also unter den großen Namen mit nur eine einzige Ausnahme, Rossellini, weil er in eine andere Richtung ging. Und so meint Deleuze eben, dass auch diese gespaltene und sozusagen chaotische Situation hat den Neorealismus angefangen, die mentale Bilder zu zeigen. Was genau diese mentale Bilder sind, aber und wie sie sozusagen damit zusammenhängen, was ich früher dargestellt habe, das wird erst, muss man sagen, am Anfang des zweiten Bandes klar, und zwar in einem anderen Beispiel. Jetzt, dann kehre ich auf dieses Beispiel zurück. In den Anfang. Nämlich an einem Beispiel, das absolut so aussieht, wie dieses Beispiel von Bergson über diese Zucker. Wasser, mit dem ja den ersten Mal beginnt. Nämlich, er beschreibt einen Film von Ozu, das japanische Filme machen, nicht wahr? 50er, 60er. Und zwar eine Sequenz, die ich habe vergessen, es macht keinen Sinn, da Sie können danach schauen, was Sie wollen, was da eigentlich passiert. Also entweder jemand erschießt sich oder wie sich erschießen, oder ich weiß nicht, wird erschossen, was auch immer. Aber es passiert Folgendes, die Szene beginnt und dann zum Beispiel, der Held kündigt an sozusagen, seine Absicht ist zu erschießen und er hebt, ich weiß nicht, der Revolver. Und dann wird eine Vase gezeigt. Diese Vase wird gezeigt, relativ lang gezeigt. Und dann kommt sozusagen eine Kamera von dieser Vase weg und der erschießt sich tatsächlich. Das heißt, diese Vase ersetzt die Zeit, in der er tatsächlich entscheidet, sich zu erschießen. Ja, sozusagen diese Vase markiert eine Veränderung oder eine Entscheidung, die nicht als eine äußerliche Bewegung gezeigt werden kann, die ja in der Seele dieses Held stattfindet, wobei diese Veränderung auch wiederum nicht als ein Affektbild gezeigt wird. Das heißt, es wird nicht gezeigt, dass er in diesem Sinne traurig ist. Oder was auch immer ist, sondern es wird etwas gezeigt, diese Vase, die eben sich nicht verändert, die keinen Ausdruck hat, diese Vase ist nicht kein Affektbild, auch kein Aktionsbild, ja, in diesem Sinne, sondern diese Vase, ich halte die Vase, die Vase, die Vase, die Vase, und ihre Funktion ist keine andere, als die Zeit zu markieren. Das heißt, die Unbeweglichkeit und Ausdruckslosigkeit dieser Vase ist nichts anderes, als dass diese Vase die Zeit veranschaulicht, in der sie uns gezeigt wird. Die ist sozusagen die Vase, die die Zeit enthält. Ja, das ist sozusagen der Fazit. Das heißt, diese Vase enthält die Zeit, das ist die Vase der Zeit, oder das ist die Vase der Bewegung. Sie konzentriert sich diese Bewegung, sie ist sozusagen dieses mentale Bild, das ist der Schlüssel zu einem Prozess, den wir nicht sehen, ja? Den wir nicht verfolgen können, also die Bewegung im Zeitraum, sondern wir können nun darauf schließen. Wir können nun darauf schließen, dass in dieser Zeit das passiert ist, und das ist das mentale Bild. Ja? Das ist das mentale Bild im Sinne von Hitchcock, aber eben radikalisiert in dem Sinne, dass diese Base nicht zurückbezogen werden kann oder wieder einbezogen werden kann in das Geschehen. Diese Vase spielt im Geschehen, als Element des Geschehens, keine Rolle. Es ist nicht so, dass er diese Vase nimmt und dann jemanden den Kopf einschlägt mit dieser Vase, was auch immer. Oder wie diese Vögel, die tatsächlich die Menschen attackieren, das passiert alles nicht. Das heißt, der Übergang vom mentalen Bild zum Aktionsbild findet nicht statt, sondern dieses mentale Bild bleibt ein Bild. Abgetrennt, isoliert von dem Geschehen mit der reinen Funktion, diese Transformation in der Zeit zu markieren, also einfach zeitlich und visuell zu markieren. Nun, der Punkt besteht darin, dass für Deleuze, und jetzt kommt nicht die politische, sondern die formale, seit der ganzen Geschichte. Er sagt, dass eine wenig reflektierte Eigenschaft, oder in früheren Filmen, wenig reflektierte Eigenschaft des Films besteht darin, dass der Film notgedrungen ein bisschen mehr abbildet, als der Film eigentlich abbilden sollte. Wenn man zum Beispiel Malerei nimmt, oder ich weiß nicht, Literatur, ja, dann wird nur das erwähnt in einem Roman und einer Erzählung, was für die Konstruktion dieser Erzählung wichtig ist und relevant ist. Oder wenn ich male, dann male ich nur das, was ich sozusagen auf dem Bild effektiv haben will. Wenn ich aber eine Szene fotografiere, dann kommt in diese Szene und kommt in dieses Bild sehr vieles davon, was ich eigentlich nicht brauche, was keine bestimmte Funktion hat im Geschehen. Das ist nicht da eingebunden in Aktionsbild und in Affektbild. So wie zum Beispiel, wenn jemand durch die Straße geht und in einem Zimmer sitzt und so weiter und so fort, dann erleidet zum Beispiel, oder meinetwegen erschießt jemanden, aber außer diesem Feld, der jemanden erschießt, oder jenseits dessen, das er leidet, da steht irgendwelche Stühle, da stehen irgendwelche Tisch, und da gibt es eine Lampe, da steht das, und da steht jenes, und der Boden sieht folgendermaßen aus, und so weiter und so fort. Ja, das heißt, es ist sehr vieles im Bild, im Kinderbild drin, was man für dieses Bild nicht braucht. Und zwar strukturell, ganz klar. Es ist sozusagen ein strukturelles Defizit, oder kann man sehen, es ist ein strukturelles Defizit des Films. Es ist zu viel Aufwand. Mehr als dieser Film, als der Film generell braucht. Wenn wir üblicherweise den Film ansehen, dann sind wir so trainiert, dass wir uns konzentrieren nur auf den Bildern, die ja einbezogen sind in diese Affekt, die Affektbilder sind und Aktionsbilder sind, das heißt die, die relevant sind. Und das alles, was nicht relevant ist, das übersehen wir, genauso wie wir das im Leben tun. Und wir sehen, dass es ungefähr so ein Zimmer oder was auch immer und so weiter. Aber wir konzentrieren uns nicht da. Wenn aber Ose zum Beispiel wie in diesem Film. Ja, ich habe dieses Zimmer zahlt und den Helden zahlt und zeigt der Effekt wird dann kommt. Und dann plötzlich schwingt die Kamera und zeigt die Vase. Diese Vase haben wir früher gesehen. Das war eine Vase, die keine Rolle gespielt hat, die nie einbezogen worden war in das Geschehen. Und was interessant ist, wird auch nicht einbezogen in das Geschehen. Das heißt, diese Vase ist überflüssig und bleibt. Und diese überflüssige Vase, die spielt eben diese Rolle eines Containers oder eines Behälters für die Zeit und für die Bewegung, für die Veränderung, weil es sozusagen in dieses Aktionsspiel, Laufwerksspiel nicht einbezogen ist, gerade das. Und so zeigt er, dass sowohl bei Neorealismus wie bei der Film Nouvelle Vague, was ihm sozusagen interessant zu sein scheint, es sind eben diese Verschimmungen. Das heißt, zum Beispiel ein Beispiel für ihn ist, dass, ich glaube, das ist in Il Carabiniere, da gibt es ja so eine kommunistische Agitatorin, die aktiv kämpft und immer was Revolutionäres verkündet. Und diese Carabiniere sind Faschisten einfach und die erschießen sie. Aber in dem Augenblick, in dem sie erschießen, finden, dass sie zu schön ist, um sie zu erschießen. Und sie verdecken ihr Gesicht mit Stück Materie. Sie hört aber nicht auf und sagt ihre Reden weiter, auch aus dem Hintergrund. Also in diesem Sinne ist sozusagen unsere ganze Aufmerksamkeit plötzlich verschoben auf dieses Spiel mit dem Gesicht und ein Stück Materie und so weiter und von dieser ganzen revolutionären politischen Szene im Grunde abgelenkt. Es wird etwas gezeigt, was irrelevant zu sein scheint, was strukturell irrelevant auch ist, ja, irrelevant auch bleibt, aber gerade deswegen ist es zentrale Rolle bekommt. Und eben diese Filme, wie auch diese Filme von Godard wurden, und das bemerkt auch der Le Suffisant, sie wurden von marxistischer Kritik verschmäht, gerade weil sozusagen sie von Klassen kamen, von Aktionen der Arbeiterklasse ablenken. Und jetzt ist es klar, worauf er hinaus will, also was ist das Depositorium, was ist diese Quelle für die authentischen Bilder. Also wie kann man Klischees überwinden? Diese Quelle ist das Banale oder das Alltägliche. Das heißt, hier wird sozusagen das Klischeehafte gegen das Banale und das Banale gegen das Klischeehafte ausgespielt. Es wird sozusagen eine Opposition aufgebaut, banale und alltägliche versus Klischeehafte. Klischeehafte ist das, was sozusagen im Genre, in der Kunstpraxis drin ist. Ja? Das ist so die Summe der Verfahren, der Operationen, der Bilder und so weiter, die ein gewisses Medium und funktioniert, dieses Medium ausmacht. Das war sozusagen erkennbar zu diesem Medium gehört, das ist das Klischee. Das Alltägliche und das Banale ist das, was dieses Medium übersieht. Das sozusagen mit eingenommen, mit angenommen wird, mit aufgenommen wird, mit reingepackt wird, ohne dass man das überhaupt merkt. Man kann sagen zum Beispiel, dass ich kann mich selbst zitieren, ich habe sozusagen einen kleinen Text geschrieben über die Mikroben und Viren, die man ständig mitnehmen. Ja. Dass wir, wenn wir zum Beispiel sprechen mit anderen Leuten, die konzentrieren uns das Gespräch, aber wenn sie zum Beispiel Grippe haben, die werden in dieser Zeit infiziert. Und das Eigentliche, was wir mitnehmen, sind nicht ihre Gedanken, sondern ihre Viren. Und das ist eben der Punkt. Ja? Das heißt, wir sind konzentriert auf einen gewissen Narrativ, auf ein gewisses Aktionsbild, auf eine gewisse Logik, aber gleichzeitig nehmen wir etwas mit. Ja? Und zwar auf eine alltägliche, nicht klischeehafte Ebene. Nicht klischeehafte Ebene, nicht im Sinne, dass das sozusagen außerordentlich ist, genial oder so. Sondern gerade auf der Ebene, dass es zu alltäglich ist, um klischeehaft zu werden. Das heißt, was Deleuze machen will, er will sozusagen Klischee von der anderen Seite bekämpfen. Also nicht von der Seite eines genialen Bildes und so weiter, sondern er will sozusagen eine Ebene entdecken, die dermaßen banal ist, dass sie sogar als Klischee nicht taucht. Ja? Und eben diese Ebene, die so banal ist, als Klischee nicht taucht, die ist ja für ihn Reservoir der Bilder, die das Klischeehafte unterbrechen und die fähig sind, andere Seite der Bewegung, andere Seite der Zeit zu erschließen. Und er schließt also dieser Punkt oder dieses Kapitel, und ich werde auch damit abschließen, dass er sagt, dass alle Krankheiten und Entartungen, Degenerierungen unserer Kultur, sind alle chronisch. Ja, alle Krankheiten sind chronisch. Und sind chronisch, weil sie alle im Chronos ihren Ursprung haben. Das heißt, in der Zeit. Oder in einer gewissen Auffassung der Zeit. Und zwar eine Auffassung der Zeit als eine Kluft oder einen Bruch zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir sind immer sozusagen in einem Nichts, ja, wir sind immer in einem Bruch, wir sind in einer Pause, wir sind immer in einer Spannung zwischen der Vergangenheit, die schon weg ist, und wir sind nicht mehr da, und der Zukunft, die immer schon vor unseren Augen ist, und wir sind auch nicht da. Ja. Und die Gegenwart können wir nicht fixieren. Sind entweder die Vergangenheit. Also wir kennen entweder die Vergangenheit oder die Zukunft. Wir sind aber dazwischen in einem Loch, ja, in einem Nichts, in einem unangenehmen Zustand. Wir sind eben krank, wir sind grundsätzlich krank, wir sind chronisch krank, wir sind vom Chronos krank. Und die Funktion dieser Bilder ist diese Krankheit zu therapeutisch sozusagen zu reparieren, ist sozusagen die Zeit zu reparieren. Und wir reparieren die Zeit, indem wir sagen, dass der Alltag verändert sich nicht, das Banale verändert sich nicht, das alles verändert sich nicht. Das heißt, dieser Bruch ist nur der Bruch auf der Ebene dessen, was wir merken. Also alles, was wir merken, alles, was wir verfolgen, erleidet sich. Was, wenn wir eine Geschichte erzählen, wenn wir uns selbst als eine Geschichte erzählen, dann verfolgen wir ein Aktionsbild und dieses Aktionsbild lässt uns immer im Stich, ja, weil wir stecken immer sozusagen in diesem Bild. Allerdings, die Rettung daraus besteht darin, dass wir sehr viel übersehen. Wir übersehen gerade das Alltägliche, wir übersehen gerade das Banale, wir übersehen diese Vase, die sozusagen neben uns steht, und hier passiert ja halt nichts. Ja. Und diese sozusagen, die Vase, die rettet uns. Ja. Die ist die pure Gegenwart, sie sozusagen garantiert uns diese relativ schmerzlose Übergang von dem, was schon nicht da ist, zu dem, was noch nicht da ist. Aber das ist immer schon da, irgendwie, irgendwann, irgendwo, und das ist sozusagen die Quelle der wahren Bilder. Wahren Bilder im Sinne der gegenwärtigen Bilder. Diese Bilder, die nicht zerrissen werden oder nicht von diesem Bruch der Zeit. Nun, das ist der Ausgangspunkt für den zweiten Band der Zeitbilder. Zunächst einmal waren Bewegungsbilder, jetzt kommen diese Zeitbilder, also eben diese Bilder, von denen die Rede ist. Und darüber werden wir sprechen. Ich stelle jetzt diese Frage nicht, aber denken Sie darüber nach, ob Sie nicht ein Referat, wie gesagt, halten wollen, einen Abschnitt darstellen oder was auch noch dazu beitragen wollen. Bis zum nächsten Mal und dann diejenigen, die mit mir noch plaudern wollen, im Sinne des Kolloquiums, die können eben halt da. Alles in dieser